hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Achim Leoni und meine Komplizin für heute ist eine Frau, die dafür sorgt, dass in Hamburg niemand mit einer Krankheit alleingelassen wird. Herzlich willkommen, Ulrike Jänicke, Leiterin der Praxis Andocken. Schön, dass Sie gekommen sind.
Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier die Praxis Andocken vorstellen kann und vor allem aber auch die Menschen, für die wir letztendlich da sind.
Diese Menschen, das sind Menschen, die sonst keinen Zugang zu unserem Gesundheitssystem hätten. Wer genau kann denn in der Praxis andocken?
Bei uns docken die Menschen an, die ohne gültigen Aufenthaltsstatus hier in Hamburg leben. Überwiegend Menschen aus Afrika und Südamerika, aber auch weniger aus Asien, die keine Möglichkeit haben, hier einen Duldungsantrag zu stellen oder eben ins Asylverfahren zu kommen. Es sind überwiegend Menschen, die aufgrund von Krisen im Heimatland, sei es Klimakrisen, Wirtschaftskrisen oder aber auch Gewalterfahrungen, politischen Krisen, sich entscheiden, hier nach Deutschland zu kommen und versuchen, in Deutschland zu leben.
Und die hätten sonst keinen Zugang zu unserem Gesundheitssystem?
Dadurch, dass sie keinen Duldungsstatus haben, sie werden nicht im Asylbewerberleistungsgesetz aufgenommen, haben sie keine Möglichkeit, legal Geld zu verdienen und haben vor allem auch keine Möglichkeit, einen Krankenkassenzugang zu haben und können somit nicht in normale Arztpraxen gehen.
Sie könnten auch nicht zum Sozialamt gehen und dort einen Krankenschein beantragen.
Nein.
Und damit dann eine beliebige Praxis aufsuchen?
Nein. Sie haben keine Möglichkeit, eine beliebige Praxis aufzusuchen. Krankenkassenzugang ist alles für Sie verwehrt. Natürlich hätte man die Möglichkeit, Arztbehandlungen auch privat zu bezahlen. Aber zum einen ist es nicht so geläufig in Deutschland, dass dann eben auch Abrechnungsmöglichkeiten da sind. Und das andere, was viel gravierender ist, ist natürlich, dass es sehr teuer ist, Arztbehandlungen privat zu bezahlen. Und die wenigsten haben Geld zur Verfügung in dem Umfang, um eine Arztbehandlung zu bezahlen.
Mit welchen gesundheitlichen Problemen kommen denn die Menschen in ihre Praxis?
Letztendlich kommen die Menschen mit den gleichen Problemen, die wir aus einer ganz normalen hausärztlichen Praxis kennen, wobei wir eben feststellen, die Menschen gehen seltener zum Arzt. Wir haben teilweise Frauen in der Gynäkologie, die noch nie beim Gynäkologen gewesen sind. Das heißt, die meisten Menschen kommen erst, wenn ihr Gesundheitszustand auch schon schlechter geworden ist, wenn Krankheitszustände wie Bluthochdruck oder Diabetes beispielsweise schon schwer chronifiziert sind. Wir haben Frauen, die mit Myomen kommen, die so groß sind, die unsere Frauenärztinnen zum Teil noch gar nicht gesehen haben.
Myome müsste man vielleicht kurz erklären, was das ist.
Myome sind letztendlich Geschwüre, sowohl in der Gebärmutter wie eben auch in der Brust. Und wir haben eben ein sehr gutes Vorsorgesystem in Deutschland, sodass so etwas frühzeitig erkannt wird. Wir haben natürlich auch die verschiedenen Fachärzte, um Diabetes beispielsweise auch frühzeitig zu erkennen. Aber viele dieser Menschen haben einfach nicht die Möglichkeit, frühzeitig an solchen Vorsorgen und Terminen teilzunehmen.
Kann Ihre Praxis denn überhaupt Vorsorge auch anbieten?
Nein, wir bieten keine Vorsorge an. Wir bieten tatsächlich nur Akutbehandlung an. Und wir sind natürlich auch eine niedrigschwellige Praxis. Wir haben ein Team von Allgemeinmedizinern und Gynäkologen. Und wenn es zu gravierenden Krankheiten kommt, müssen wir auch in die entsprechenden Facharztpraxen weiterleiten.
Und das ist dann problemlos?
Das ist kompliziert und nicht problemlos, aber möglich. Das heißt, die Hansestadt Hamburg hat einen Fonds zur Verfügung gestellt für dringend notwendige Behandlungen. Diesen Fonds verwaltet die Clearingstelle Hamburg. Und wir schicken quasi die Patientinnen, die weiterführende notwendige Behandlungen haben, an die Clearingstelle, geben ihnen einen Arztbrief mit, wo deutlich drin steht, der Patient muss zum Lungenfacharzt, der Patient muss zum Kardiologen. Und es wird dann von der Clearingstelle verteilt an die jeweiligen Facharztpraxen und die Finanzierung der Praxen läuft dann über die Clearingstelle.
Müssen die Patienten dann befürchten, dass sie an die Ausländerbehörde gemeldet werden?
Nein. Wir haben einfach ganz klar ein Recht auf Gesundheit in Deutschland aufgrund der UN-Menschenrechtskonvention. Wir haben auch eine ganz klare Absprache mit der Behörde, dass wir Menschen eben aus gesundheitlichen Gründen nicht abgeschoben werden dürfen. Wir befürchten auch niemals, dass beispielsweise die Polizei bei uns an der Türe steht. Da denke ich, ist einfach wirklich ein Schutz darüber und ist eine klare Absprache. Und für die Patienten besteht da keine Gefahr. Dennoch ist natürlich Skepsis sehr groß. Die Menschen haben immer Angst, abgeschoben werden, Angst, entdeckt zu werden. Für viele ist es beispielsweise auch ein Risiko, mit der U-Bahn zu fahren oder mit der S-Bahn zu fahren, wo man sagen kann, wir haben die wenigsten Schwarzfahrer unter diesen Menschen, weil sie natürlich da auf gar keinen Fall entdeckt werden wollen. Aber mit dem, dass sie zu uns gekommen sind, Vertrauen aufgebaut worden ist, die Sicherheit, dass wir anonym behandeln und keine Abschiebung droht, gehen sie eben auch in die Clearingstelle.
In Hamburg leben ja mehrere tausend Menschen, habe ich gelesen, aus Nicht-EU-Ländern ohne Papiere. Ich glaube, die Schätzungen gehen aber sehr, sehr weit auseinander. Also das bedeutet, sie haben keinen legalen Asyl- oder ausländerrechtlichen Aufenthaltstitel, haben keine Duldung und sind auch behördlich gar nicht erfasst. Die haben auch keine Arbeitserlaubnis, haben Sie ja alles schon erwähnt. Wie kann man sich denn den Alltag dieser Menschen vorstellen?
Das Interessante ist, wir wissen es eigentlich nicht. Das heißt, wir versuchen eine möglichst große Anonymität für die Menschen zu gewährleisten. Dazu gehört halt auch, dass wir gar nicht wissen, wo sie arbeiten, wie sie leben, wo sie eigentlich sind. Wir kriegen mit, dass sie in Communities leben, dass sie bei Freunden von Freunden leben, dass sie manchmal auch nachts in Moscheen unterkommen, wo sie dann eben schlafen können, um aber dann am Tag rausgehen zu müssen, weil die Moschee für anderes genutzt wird. Bei Freunden von Freunden brauen häufig auch in Abhängigkeitsverhältnissen von Männern. Wir haben mal eine Frau aus Mexiko interviewt, sehr ausführlich. Sie hatte dann mal eben sehr ausführlich berichtet und sie erzählte, dass sie in den frühen Morgenstunden Büros reinigt, dass sie dann in Privathaushalte geht, um eben in Privathaushalten die Reinigung zu übernehmen. Soweit ich mitkriegte, arbeitete sie auch als eine Art Nanny in einem Haushalt, sodass, wenn die Kinder dann von der Kita oder Schule kamen, dass sie dann da war. Dass sie dann mittags sich eine Stunde hinlegte, um dann zum Abend, zum frühen Abend in Kneipen zu gehen, wo sie sowohl die Bedienung übernahm oder aber auch die Reinigung in der Küche. Und sie erzählte auch, dass beispielsweise viele in Hotels in der Zimmerreinigung mit tätig sind. Das erzählte sie uns und ich kann es Ihnen aber letztendlich gar nicht sagen, weil wir viel zu wenig über diese Menschen wissen und wir wissen eben auch überhaupt gar nicht, wie viele es eigentlich sind. Es hatte mal eine Studie von der Diakonie gegeben, 2009 war das sogar. Da war hochgerechnet die Rede von 22.000 Menschen.
Nur in Hamburg?
Nur in Hamburg. Wobei wir eben davon ausgehen, dass es heute viel, viel mehr sind, weil ja eben auch tatsächlich gerade auch die Armut oder die klimatischen Verhältnisse in anderen Ländern sehr viel schwieriger geworden sind.
Und trotz der prekären Verhältnisse, die Sie gerade so anschaulich beschrieben haben, wollen diese Menschen hier bleiben?
Ja, wobei wir da eben auch tatsächlich feststellen, das wurde uns dann auch erzählt, dass sie zum Teil Familien im Heimatland mitversorgen, dass sie also hier tatsächlich auch versuchen, ihre Kosten möglichst gering zu halten, um dann ihre Familien im Heimatland zu versorgen. Die junge Frau, die wir interviewt hatten, war beispielsweise, dass die herkam, um die Operation ihres Kindes finanzieren zu können. Darüber kam dann die Corona-Pandemie. Ihr Ehemann und auch ihre Familie, ihre Eltern hatten ihre Jobs verloren und sie dann eben mit den Jobs, die sie hier machte, tatsächlich sowohl ihre Kinder, ihren Mann, wie auch die Eltern und Schwiegereltern mitversorgte.
Wie groß ist denn der Bedarf an Ihrer Praxis? Sie haben gerade eine Zahl genannt, wie viele Menschen möglicherweise in Hamburg ohne Papiere leben. Wie viele Menschen von diesen suchen denn Ihre Praxis auf?
Dazu kann man sagen, wir sind ja nicht die einzige Praxis. Es gibt ja letztendlich ein Netzwerk, was sowohl von der Caritas zur Verfügung gestellt wird, wie von den Maltesern. Es gibt eben auch eine große Praxis. Die Diakonie hat die Praxis und alleine bei uns in der Praxis werden 600 Menschen pro Jahr versorgt. Das wird dadurch begrenzt, ich denke, wir hätten einen sehr viel höheren Bedarf, und es wird dadurch begrenzt, dass wir natürlich nur eine bestimmte Stundenzahl geöffnet haben, mit Terminen arbeiten, um wirklich eine gute medizinische Versorgung zu gewährleisten. Und von den 600 Patienten, die wir haben, haben wir ungefähr 300 in der Allgemeinmedizin und 400 in der Gynäkologie. Und von den 400 sind circa 200 schwanger.
Und die kommen dann auch immer wieder, die kommen nicht nur einmal dann wahrscheinlich.
Ja, wir haben, auch das gucken wir natürlich, wie oft kommen die, wie lange kommen die Menschen eigentlich, wie lange, also seit wann sind sie schon da. Wir haben eigentlich so einen Durchschnitt, dass man so sagen kann, sie kommen 5 bis 6 Mal pro Jahr. Aber es ist auch so, dass viele nur 1, 2, 3 Jahre kommen und dann weiterziehen. Wir wissen leider eben in dem Moment, wo die nicht mehr bei uns sind, wissen wir natürlich überhaupt gar nicht, wo gehen die denn eigentlich hin? Sind sie doch zurückgegangen? Sind sie in eine andere Stadt gegangen? Haben sie vielleicht doch eine Duldung bekommen? Das heißt, wir erfahren ja überhaupt nichts von denen, wenn sie beispielsweise eine Duldung bekommen.
Welche Bedeutung hat denn die Praxis Andocken für diese Menschen?
Für die Menschen, die zu uns kommen, hat die Praxis eine sehr hohe Bedeutung. Also gerade insbesondere bei den Schwangeren, die bei uns sind, ist es manchmal die erste Anlaufstelle überhaupt, wenn sie schwanger sind. Wir hatten gerade gestern auch nochmal wieder jemanden, die in der 34. Woche schwanger ist und im Rahmen der Schwangerschaft noch überhaupt nicht beim Gynäkologen gewesen ist, geschweige denn irgendeine Information zu Duldungsrechten oder Ähnlichem bekommen hat. Es ist eine Art Anlaufstelle, sie werden das erste Mal gehört, sie bekommen bei uns auch eine umfassende Sozialberatung, gerade zum Thema auch Duldung und Aufenthalt in Deutschland aufgrund von Krankheit. Und wir bemühen uns wirklich, jeden Menschen ja mit einem Lächeln zu empfangen. Wir haben eine wirklich gute Stimmung in der Praxis, versuchen immer auch auf jedes Anliegen einzeln einzugehen, um ihnen das Gefühl zu vermitteln, ihr seid willkommen und hier findet ihr Hilfe.
Vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben tatsächlich, dass Sie vielleicht diese Erfahrung machen.
Ne? Ja, zum ersten Mal im Leben, beziehungsweise aber vor allem auch zum ersten Mal in diesem, dass Sie in Hamburg leben und diese Orientierungsschwierigkeiten vielleicht auch haben. Ein Thema auch noch, die wenigsten sprechen Deutsch. Das heißt, die Verständigung ist auch total schwierig und für sie ist es auch total schwierig, sich überhaupt im deutschen System zurechtzufinden. Und da bekommen sie bei uns durch die Sozialberatung oft auch Orientierung, bekommen von uns eben auch einen Zettel mit, wo sie jetzt hingehen müssen, wo sie sich melden können, wie sie ihnen weitergeholfen werden kann, sodass sie bei uns einfach Orientierung, Andocken, Möglichkeiten bekommen.
Und mit der Verständigung, wie läuft das da?
Mit der Verständigung läuft unterschiedlich. Das gesamte Team spricht wechselseitig, sowohl die Ärzte eben wie auch die Festangestellten sprechen Englisch und Französisch. Spanisch auch. Und wir bitten jedoch die Patientinnen eigentlich immer möglichst eine Übersetzungsmöglichkeit, einen Dolmetscher mitzubringen, seien das Freundinnen oder Freunde, die dann eben auch mitkommen. Und in Fällen, wo die medizinische Situation sehr, sehr schwierig ist, bemühen wir uns eben auch, einen Dolmetscher zu finden.
Die Menschen, kann ich mir vorstellen, kommen auch mit großen psychischen Problemen zu Ihnen. Können Sie da irgendeine Form von Hilfestellung leisten und wie gehen Sie damit um?
Also die psychischen Probleme sind wirklich tatsächlich eins der gravierendsten nicht gelösten Themen. Das heißt, viele der Menschen kommen mit traumatischen Erfahrungen, zum Teil schon im Heimatland, zum Teil auf der Flucht, zum Teil eben auch in ihrem Aufenthaltsstatus, den sie hier haben, in dem, wie sie leben. Und dabei sind es nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die tatsächlich Gewalt erfahren haben. Das ist für uns ein ganz großes Problem, weil wir im Prinzip keine Anschlussbehandlungsmöglichkeiten haben für diese Menschen. Es gibt verschiedene Anlaufstellen, die dann für geduldete Flüchtlinge zur Verfügung stehen. Natürlich spricht man mit diesen Einrichtungen, natürlich gibt es auch immer eine Form von Kooperation, aber letztendlich sind die auch so überfüllt und haben selber kaum Kapazitäten, dass wir kaum eine Möglichkeit haben. Wir hatten mal eine Gynäkologin, die eine traumasensible Zusatzausbildung hatte und wo wir dann festgestellt haben, wenn schwangere Frauen kommen oder auch eben Frauen, die beschnitten waren, die Gewalterfahrung hatten, dass die dann zusätzlich zu ihr nochmal für eine Stunde zusätzlich gekommen sind. Aber da ist bei uns ein ganz, ganz großes Defizit vorhanden.
Mhm. Weil diese Mitarbeiterin auch gar nicht mehr da ist.
Die Mitarbeiterin ist nicht mehr da und der Bedarf ist letztendlich auch wesentlich größer, als eine einzelne Mitarbeiter hatte tatsächlich stemmen können.
Früher hatten Sie feste Mitarbeiter, medizinische Mitarbeiterinnen. Ja. Wie ist das heute?
Genau, wir hatten ursprünglich eine Gynäkologin festangestellt und eine Allgemeinmedizinerin festangestellt. Und aufgrund von zurückgehenden Kirchengeldern, aufgrund von zurückgehenden Spendengeldern, haben wir das Team jetzt umgestellt auf zwei Teams von ehrenamtlich tätigen Gynäkologinnen und auch Allgemeinmedizinern. Da kann ich immer sagen, das macht total viel Spaß. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Art von Parallelversorgung, die wir dort anbieten, weil es nicht das Angebot ist, was wir gewohnt sind. Wenn wir zum Hausarzt gehen, ist es immer der gleiche Arzt, der kennt unsere Krankengeschichte, der entwickelt was mit uns, und hier ist es dann eben häufig, dass die Ärzte die Patientin nur einmal sehen und nächste Woche wird sie dann von jemand anderem gesehen, und somit ist die Versorgung halt aufwendiger letztendlich, weil viel mehr Absprachen getroffen werden müssen, viel mehr Dokumentation gemacht werden muss, viel mehr Unklarheiten eigentlich auch da sind.
Die Ärzte, Gynäkologinnen, die bei Ihnen in der Praxis arbeiten, woher kommen die? Sind das Hausärzte, sind das Krankenhausmediziner?
Also der überwiegende Teil der Ärztinnen und Ärzte hatten ursprünglich langjährige eigene Praxen, verfügen also über langjährige Praxiserfahrung. Und das ist natürlich für uns in der Praxis fantastisch, weil diese Ärzte überwiegend schon so viele verschiedene und unterschiedliche Menschen gesehen haben und unterschiedliche Krankheitsbilder, dass die einfach auf einen ganz riesengroßen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, den wir für unsere Menschen, unsere Patientinnen dringend brauchen. Hinzu kommt, dass ja nicht nur aufgrund der Kommunikationsschwierigkeiten die Behandlung unserer Patientinnen eine andere ist als in normalen Praxen, sondern die Menschen kommen auch mit einem anderen Körpergefühl beziehungsweise haben auch nicht unbedingt die Gewohnheit, über ihr körperliches Empfinden zu sprechen, wie wir das tun. Das heißt, es kommt jemand und sagt, ja, ich habe Bauchschmerzen, und im Nachhinein stellt sich heraus, dass eine ganz andere schwerwiegende Krankheit vorhanden ist. Was aber erst dadurch dann zum Beispiel herauskommt, dass die Ärzte diese Erfahrung haben und feststellen, ja, das kann so nicht sein, das Blutbild stimmt einfach nicht, das deutet hier und da drauf hin. Oder aber eben auch das, was ich ja vorhin schon sagte mit den psychischen Krankheiten, dass es eigentlich um eine psychosomatische Krankheit geht, die sich da hinter den benannten Bauchschmerzen tatsächlich versteckt.
Sie haben eingangs erwähnt, dass bei den Menschen, die zu Ihnen in die Praxis kommen, die Krankheiten häufig schon weit vorangeschritten sind. Müssen Menschen in Deutschland, in Hamburg sterben, weil sie keine Papiere haben, weil Krankheiten zu spät entdeckt werden?
Nein, das müssen sie eben gerade nicht. Genau deswegen, um das zu vermeiden, sind ja die verschiedenen Praxen, eben die ich schon genannt hatte, von den verschiedenen Einrichtungen ja auch eingerichtet worden. Und um genau das auch zu vermeiden, hat eben auch die Stadt diesen Fonds nochmal zusätzlich aufgelegt, um dann auch notwendige Behandlungen auch finanzieren zu können. Ich glaube eher, die Schwierigkeit ist, wie erfahren die Menschen von ihren Möglichkeiten? Ich meine, wir sind immer überrascht in der Praxis andocken, weil wir hatten letztens beispielsweise einen Behandlungstag umgelegt. Und es dauerte einen Monat, bis dann eben die Menschen statt an einem Montag auf einem Dienstag da waren. Und wir wunderten uns, weil wir machen so gut wie keine Öffentlichkeitsarbeit, sodass eben auch die Menschen in den Communities davon erfahren. Und trotzdem ist es so, dass wir einfach häufig die Behandlung, die anschließende Behandlung, das Hilfesystem, was dann notwendig wird, dass das zu lange dauert, bis Hilfe zur Verfügung gestellt wird, dass da Krankheiten weiter verschleppt werden oder dass da eben auch so eine Art Case-Management fehlt. Das heißt, wenn wir die Patientin eben tatsächlich in eine Facharztpraxis schicken, von dort ist es notwendig ins Krankenhaus, dann dauert es viel zu lang, bis dann eben der Rücklauf auch da ist. Dann muss eben neu beantragt werden, die Folgebehandlung. Das dauert dann auch wieder viel zu lang, so dass wir manchmal wirklich ein halbes Jahr versuchen, den Menschen unterzubringen für eine Weiterbehandlung.
Und das ist sehr wertvolle Zeit.
Das ist sehr wertvolle Zeit. Da ist vor allem auch, dass ich denke, dass manchmal eben auch Kosten reduziert werden könnten, wenn das Ganze schneller gehen würde. Aber da ist einfach diese Schwierigkeit, wir in Deutschland sind natürlich gewohnt, wir als hier im System Lebende, dass wir dann das auch selbst in die Hand nehmen, dass wir dann eben bei der Facharztpraxis anrufen, dass wir dann im Krankenhaus anrufen und. Das ist für die Menschen häufig gar nicht möglich, so dass sie dann erst wieder zurückkommen, dann wir uns drum kümmern und das sehr sperrig ist. Aber sterben müssen muss tatsächlich niemand und das ist ja eben auch genau das, wo die Stadt uns auch sehr stark unterstützt drin.
Wie könnte man denn, wir sind ja beim Zukunftspodcast, wie könnte man denn sicherstellen, dass also alle, die bei uns leben, unter uns leben, tatsächlich die medizinische Versorgung bekommen, die sie auch brauchen?
Da gibt es unterschiedliche Modelle. Die verschiedenen Praxen, die in Deutschland Menschen ohne Papiere versorgen, arbeiten ja bundesweit auch stark zusammen. Das heißt, es gibt eben so Modelle wie zu sagen, es sollte einen anonymen Krankenschein geben, den die Menschen über eine zentrale Stelle wie beispielsweise die Praxis andocken zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt die Möglichkeit von 24-Stunden-Scheinen. Es wird in einigen Städten auch das Clearingstellenmodell weiter ausgearbeitet, wobei wir eben in Hamburg sagen, das Clearingstellenmodell ist eigentlich eine Zweiklassenmedizin, weil wir eben mit ehrenamtlichen Ärztinnen und Ärzten arbeiten und immer auch erst einen Antrag stellen müssen, ob sie behandelt werden. Und für uns wäre es sinnvoller, einen Zugang eben zum regulären Gesundheitssystem zu erreichen über sowas wie einen anonymen Krankenschein oder eben 24-Stunden-Schein, da wirklich nochmal anders für zu sorgen.
In Ihrem Jahresbericht ist nachzulesen, dass also bei einigen Patienten in Ihrer Praxis erst festgestellt wurde, dass sie einen Anspruch auf Duldung haben. Wie ist denn das zu erklären?
Ja. Das ist dann wieder eben auch das Gute in der deutschen Gesetzgebung. Das heißt, wenn aufgrund von fortgeschrittener Krankheit tatsächlich es notwendig ist, dass die Menschen hier bleiben, entweder weil sie im Heimatland nicht behandelt werden können oder eben auch beispielsweise, weil sie gar nicht transportfähig wären, ist es eben so, dass unsere Sozialberatung mit unterstützt und dann halt mit den verschiedenen anderen Einrichtungen zusammenarbeitet, dass wir gemeinsam eine Duldung für diese Menschen hier erhalten. Zum Teil nur während oder für die gesundheitliche Versorgung, weil mit einer Duldung kommen sie ja dann wieder in den Krankenschein, also in die Krankenkasse hinein, haben den Krankenkassenschein dann zur Verfügung. Und zum Teil aber eben auch dauerhaft, gerade wenn es auch fortgeschrittene Krankheiten sind oder schwere psychische Krankheiten sind. Und in der Regel ist es so, dass unsere Ärzte dann auch die entsprechenden Gutachten schreiben, ärztlichen Gutachten schreiben, die dann eben bei der Überprüfung des Duldungsanspruches vorgelegt werden.
Das heißt also, die medizinische Hilfe, die Sie leisten, ist praktisch genauso wichtig wie die Beratung.
Ja, ja. Und zwar auf allen Ebenen letztendlich. Wir sagen auch, dass die meisten Menschen erst einmal, wenn sie zu uns kommen, nach der ersten ärztlichen Untersuchung auch in die Sozialberatung kommen, dass wir einfach nochmal genau gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Vielleicht gibt es auch schon eine frühere Krankenkasse, die auch wieder mit aufgelebt werden kann oder vielleicht gibt es auch einen früheren Duldungsstatus, der einfach nicht verlängert worden ist, was dann eben unsere Sozialberatung auch nochmal guckt oder eben Gesundheitszustand ist in so schlechter Verfassung, dass eine Duldung möglich ist. Und ganz besonders wichtig ist es für unsere Schwangeren. Wir haben ja sehr viele Schwangere, weil wir in Deutschland die Regelung haben, dass die Schwangeren adäquat zum deutschen Mutterschutz 6 Wochen vor und eben auch 8 Wochen nach der Geburt eine Duldung bekommen, sodass sie während dieser Zeit auch krankenversichert sind, sodass eben über die Krankenversicherung dann auch die ganzen Geburts- und Wochenbettkosten abgedeckt werden können und die Krankenhäuser nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben, beziehungsweise womöglich eben auch, keine Ahnung, Kinder dann nicht im Krankenhaus, sondern sonst irgendwo zur Welt kommen, sodass wenigstens darüber ein guter Start für die Neugeborenen gewährleistet ist.
Die Finanzierung ist jetzt schon öfter angeklungen. Die Diakonie ist die Trägerin von Andocken, aber sie finanziert die Praxis nicht, sondern?
Also die Praxis wird über Spenden finanziert. Und dadurch, dass letztendlich gerade für die Menschen ohne Papiere nicht ausreichend Spenden eben gesammelt werden können, ist ein großer Teil auch Eigenmitteln mit von der Diakonie in der Finanzierung drin. Aber wir haben auch einzelne Förderprojekte, also so, dass man eben kann. Scala hatte eben sehr viel Geld auch mit reingesteckt. Wir haben regelmäßig den Bußgeldfonds mit drin, wir haben die Glücksspirale mit drin und es gab einzelne Stiftungen, die gerade die Anschubfinanzierung auch gewährleistet hatten, als die Praxis vor mehr als 10 Jahren gegründet worden ist.
Und wenn ich diesen Podcast höre und mir denke, ich würde es auch gerne unterstützen, kann ich das machen?
Das können Sie ganz gerne sehr herzlich machen. Wir freuen uns über jede Form von Unterstützung. Und da ist es so, dass wir auf der Internetseite von der Diakonie Hamburg die Stiftung Mitmenschlichkeit haben, wo dann auch die Kontonummer ist. Wichtig ist natürlich, dass man einfach wirklich dazu schreibt, zum Verwendungszweck Praxis andocken, so dass das nicht im großen Topf landet. Auch wenn das dann am Schluss auch ein Teil davon bei uns landet. Aber gezielt wäre es über die Praxis andocken.
Ihrem letzten Jahresbericht ist auch zu entnehmen, dass also andocken zur Bürgerschaftswahl nächstes Jahr auch verstärkt politisch tätig werden will. Wie kann man sich das dann vorstellen?
In dem aktuellen Koalitionsvertrag werden an mehreren Stellen Menschen ohne Papiere oder aber auch Menschen in prekären Verhältnissen benannt. Wir haben uns das nochmal genauer angeguckt und haben dann festgestellt, das ist ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, um auch für die neue Bürgerschaftswahl nochmal darauf zurückzugreifen. Wir haben jetzt alle Parteien angeschrieben mit der Bitte um einen Austausch, so dass wir mit allen Parteien darüber berichten wollen, wo ist eigentlich der dringendste Handlungsbedarf und wo wir sagen können, der dringendste Handlungsbedarf ist zum einen bei der Versorgung von Kindern. Das ist eine ganz dramatische Situation, aber auch gerade bei der Versorgung von psychischen Erkrankungen und von chronischen Erkrankungen, weil wir hier zum Teil eben keine Anschlussversorgung haben und auch die chronischen Erkrankungen nur sehr, sehr eingeschränkt übernommen werden von der Clearingstelle und wir dort einfach ganz viel auf Ehrenamt, Arbeit und Spenden zurückgreifen müssen.
Gab es denn da jetzt schon eine Resonanz auf also seitens der Parteien, die Sie kontaktiert haben?
Ja, natürlich gab es da schon eine Resonanz, wo man so sagen kann, also die eine Hälfte hat uns bereits Termine zugesagt. Und die andere Hälfte, da sind wir noch hinterher, dass wir für den September dann auch noch Termine bekommen für den Austausch. Insgesamt ist der Austausch sehr gut. Nur wir möchten eben im Hinblick auf die Bürgerschaftswahl nochmal ganz konkret die aktuelle Situation benennen, sodass eben die Menschen nicht untergehen, beziehungsweise die Themen im Wahlkampf nicht untergehen.
Ja, Frau Jennecke, da wünsche ich Ihnen natürlich ganz viel Erfolg. Ja. Dieser politische Appell ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Unterstützung ist, glaube ich, ja, Sie haben deutlich genug gemacht, wie wichtig das ist und wie groß der Bedarf ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über die Praxis andocken erfahren möchten, am 3. Dezember, da kann man im Rahmen der Reihe Komplizen für die Zukunft die Praxis besuchen. Dazu eine herzliche Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.